Die ganze Schrift ist Wort Gottes. Und dennoch gibt es Texte in dieser Schrift, die besonders majestätisch und eindrucksvoll sind. Der Text, den wir heute miteinander lesen und studieren wollen, ist so ein Text. Es ist der sogenannte Prolog zum Johannesevangelium, also die Verse 1 bis 18, die wir jetzt gemeinsam lesen wollen. Und wenn ihr es könnt, möchte ich euch bitten, bei dieser Lesung aufzustehen, als Zeichen des Respekts vor dem Wort Gottes. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und es war Gott das Wort. Es war am Anfang bei Gott. Alle Dinge wurden durch es. Und ohne es wurde nichts von dem, was geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Dunkelheit. Und die Dunkelheit hat es nicht erfasst. Ein Mensch erschien, gesandt von Gott. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er Zeugnis ablege für das Licht, damit alle durch ihn glauben. Jener war nicht das Licht, sondern er kam, damit er Zeugnis ablege für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, war im Begriff, in die Welt zu kommen. Das Wort war in der Welt und die Welt ist durch es geworden und die Welt hat es nicht erkannt. Es kam in das Seine, aber die Seinen nahmen es nicht auf. Denen aber, die es aufnahmen, gab es die Macht, Kinder Gottes zu werden, also denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut oder aus dem Willen des Fleisches oder aus dem Willen eines Mannes geboren sind, sondern aus Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit wie die eines einzigen Sohnes, der vom Vater gesandt war, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis ab von ihm und hat gerufen, dieser war es, von dem ich sagte, der, der nach mir kommt, hat mich übertroffen, denn er war vor mir. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade statt Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Gott, niemand hat ihn jemals gesehen. Der einzige Sohn und Gott aber, der mit dem Vater innig verbunden ist, er hat von ihm Kunde gebracht. Es ist ein großer Text, den wir gerade gelesen haben, und ein schwieriger Text. Es geht hier, wenn man zum ersten Mal das durchliest, recht durcheinander. Und da spricht man von Gott, dann plötzlich von Johannes, dann vom Kommen in die Welt, dann sind wir wieder bei Johannes und schließlich wieder bei Gott. Und die Leute haben sich natürlich Gedanken gemacht, wie dieser Text eigentlich aufgebaut ist. Und ich möchte ein paar Momente verwenden, um das mit euch zu besprechen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, die wesentliche Botschaft zu finden. Die Leute sind zuerst davon ausgegangen, dass hier zweimal Johannes auftaucht. Und dann hat man entdeckt, es sieht eigentlich so aus, als ob es jetzt viel mehr Parallelstellen hier gibt. Und schließlich hat man entdeckt, und ich glaube, das ist vielleicht kein Zufall, dass dieser ganze Text symmetrisch aufgebaut ist. Und wir werden diese Dinge alle natürlich jetzt untersuchen. Es ist nur so, solche Texte gibt es oft in der Schrift. Das ist kein Einzelfall. Und man hat entdeckt, das bitte ich euch jetzt mir zu glauben, ich kann es euch jetzt nicht beweisen, dass bei solchen symmetrischen Texten in der Regel das Wichtige, das worauf der Verfasser es wirklich absieht, in der Mitte steht. Das ist eine Art und Weise, die uns eigentlich nicht geläufig ist. Wir machen die Dinge nicht so. Bei uns kommt das Wichtige meistens am Ende. Denkt an den letzten Roman, den ihr gelesen habt, oder den letzten Film, den ihr gesehen habt. Der Höhepunkt ist meistens gegen das Ende hin, nicht in der Mitte. Unsere Philosophen denken auch so. Ja. Die Dialektiker sagen These, Antithese, Synthese und die Synthese zählen. Ja. Bei uns ist immer alles sozusagen auf das Ende hin angelegt. Aber damals hat man die Dinge eben auch anders dargestellt und sehr oft hat man eben das Wichtige ins Zentrum gesetzt und sozusagen darum herum den Rest des Texts aufgebaut. Um das sozusagen ein bisschen in unsere Art und Weise, die Dinge zu sehen, zu übersetzen, möchte ich den Text heute in einer Art und Weise durchgehen, die euch vielleicht nicht so geläufig ist. Wir werden versuchen, sozusagen von den beiden Endpunkten her loszugehen und dann schließlich im Zentrum zu enden, dort, wo wirklich der Kern unseres Textes liegt. Und so schlage ich euch vor, vorzugehen. Das hat natürlich auch Nachteile. Ja. Der Text ist natürlich schon sozusagen so angelegt, und gewisse Dinge sieht man dann eben nicht, wenn man so vorgeht, wie ich es euch heute vorschlagen möchte. Ja. Zum Beispiel ist es so, dass unser Text am Anfang nur vom Wort spricht. Und man weiß gar nicht genau, wer damit eigentlich gemeint ist. Und erst am Ende, im Vers 17, wird Jesus Christus zum ersten Mal erwähnt. Hier klingt das Thema Sohn langsam an und schließlich, im Vers 17, wird uns offenbart, wie er sich wirken kann. Das sind Nachteile, aber heute werden wir es einmal anders angehen. Und ich glaube, ihr werdet nicht überrascht sein, wenn ich euch sage, dass wir heute ohnehin nicht den ganzen Text erschöpfend behandeln können. Ich möchte euch nur einen neuen Zugang zu diesem Text bieten und das wollen wir eben jetzt so machen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und es war Gott, das Wort. Am Anfang. Und jeder Leser der Bibel denkt natürlich sofort an den ersten Vers der Bibel, wenn er das hört. Am Anfang, sagt uns das erste Buch Moses, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Johannes kommt nun und sagt, am Anfang, zu früh, am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war. Bevor Himmel und Erde geschaffen wurden, war das Wort. Und das Wort, was ist jetzt dieses Wort? Das Wort, sagt uns Johannes, das Wort war bei Gott. Und es war Gott. Da wird es jetzt schwierig. Ist es bei Gott? Ist es Gott? Das wisst ihr jetzt, Johannes. Und hier klingt etwas an, was später dann ausgearbeitet wurde, in der Lehre der Dreifaltigkeit Gottes. Hier ist das noch nicht vollständig dargelegt. Aber hier klingt schon an, dass innerhalb Gottes Mehrzahl besteht. Es gibt Gott und es gibt das Wort und das Wort ist Gott und dennoch ist das Wort nicht identisch mit Gott. Das ist natürlich etwas, was unser Verständnis übersteigt, aber das klingt hier schon ganz deutlich an. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, woher weiß Johannes das? Wie kann er solche Dinge sagen? Er spricht hier über etwas, was geschehen ist oder was gewesen ist, vor der Schöpfung der Welt, bevor der Raum und die Zeit sich aufgespannt haben. Wie kann er denn sowas überhaupt wissen? Und das sagt er uns im letzten Vers, wo er uns sagt, Gott, niemand hat ihn jemals gesehen. Der einzige Sohn und Gott aber, der mit dem Vater innig verbunden ist, er hat von ihm Kunde gebracht. Niemand, sagt er, hat Gott jemals gesehen. Warum? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens ist Gott nicht etwas, was man sehen kann. Gott ist Geist. Er ist kein Gegenstand, der im Licht erscheint. Aber darüber hinaus, sagt uns die Schrift, können wir auch Gott deshalb nicht sehen, weil wir von der Sünde, vom Sündenfall betroffen sind. Und seit diesem Fall können wir die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes nicht mehr ertragen. Wenn sich Gott uns offenbaren würde, wir würden dahinschmelzen. Wir könnten ihn nicht ertragen. Aber, und deshalb ist dieses Wort für uns so wichtig. Der Sohn und Gott aber, der mit dem Vater verbunden ist, der seit Anbeginn der Zeiten beim Vater war, der ist zu uns gekommen. Er ist Mensch geworden. Ihn können wir sehen. Mit ihm konnte man sprechen. Und er hat uns von ihm Kunde gebracht. Wer, wenn nicht Gott, kann gut von Gott sprechen? Alle Dinge wurden durch es und ohne es wurde nichts von dem, das geworden ist. Dieses Wort, das am Anfang war, dieses Wort hat die Welt geschaffen. Und wir sehen das auch im ersten Buch Mose, wo Himmel und Erde erschaffen werden und jeder Schöpfungsakt wird eingeleitet mit den Worten und Gott sprach. Die Schöpfung ist etwas, was uns durch dieses Wort, was dieses Wort bewirkt hat. Alles ist durch es erschaffen worden. Und es gibt nichts, was nicht von ihm erschaffen worden ist. Ob das jetzt die Sternenhaufen und Galaxien sind, ob das die Elementarteilchen sind. Jedes Elektron, jedes Proton eures Körpers wurde vom Wort gewollt und geschaffen und umgesetzt. Aber damit ist noch nicht alles gesagt. Denn dieses Wort ist nicht nur ein Schöpfungswort. Es ist auch ein Wort der zweiten Schöpfung, der neuen Schöpfung, der Gnade und der Wahrheit. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Nach dem Sündenfall hat der Herr sofort die Rettungsaktion eingeleitet. Wie hat er das gemacht? Er hat sich ein Volk ausgesucht, das Volk Israel. Und das hat er vorbereitet. Und dem hat er sein Gesetz gegeben, damit es leben könne, wie er es will und damit es abstrahlt auf die anderen Nationen. Das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Und das Gesetz war selber schon Gnade. Aber die echte Gnade und die echte Wahrheit, die ist später gekommen. Nämlich durch Jesus Christus. Wie kann das sein? Wie kann hier Johannes sagen, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus? Waren sie vorher nicht da? Doch, das Gesetz war auch schon Gnade. Aber es war gewisserweise ein Vorgeschmack der Dinge, die kommen würden. Das klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber ich möchte es euch am Beispiel der Tieropfer erklären. Im Gesetz gibt es lange Seiten, wo beschrieben wird, wie die Israeliten die Verzeihung ihrer Sünden erlangen konnten. Sie mussten dazu im Wesentlichen Tiere opfern, von den Priestern opfern. Und ihnen wurde damit dann auch vergeben. Es war dafür da. Und gleichzeitig sagt uns die Schrift, es ist völlig klar, dass das Blut von Stieren und Böcken nicht unsere Schuld wegwaschen kann. Das liegt auf der Hand. Und das wussten die Israeliten auch. Wenn diese Opfer wirksam sein konnten, dann nur deshalb, weil sie hinwiesen und hinzeigten auf ein großes Opfer, das kommen würde. Zur richtigen Zeit. Und dieses Opfer ist gekommen. Und ihr kennt es, es ist das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Und nur deshalb, weil Christus am Kreuz gestorben ist, konnten diese Leute damals schon vergeben. Wenn Jesus Christus nicht gestorben wäre am Kreuz, dann wären auch alle Israeliten in ihrer Schuld untergegangen. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war Leben. Und das ist klar. Dieses Schöpfungswort Gottes, dieses Wort, das sagt, die Dinge sollen sein, das Leben soll sein auf der Erde. Es soll Pflanzen geben und Tiere geben und Menschen geben. Dieses Wort ist voller Leben. Und nicht nur Leben, sondern auch Licht. Es ist ein Leben im Licht, das uns durch dieses Wort ermöglicht. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade statt Gnade. Es ist eine unheimliche Fülle, die uns da zuteil wird durch dieses Wort. Und die Gnade fließt aus ihm heraus wie ein Strom. Gnade statt Gnade, sagt Johannes. Das ist wahrscheinlich, das klingt jetzt eigenartig, aber es ist sozusagen eine Gnade, die die andere ersetzt. Und wahrscheinlich muss man hier wieder im Hinterkopf haben, dieses diese erste Gnade im Gesetz und dann diese Fülle der Gnade, die durch Jesus Christus erst bekommen. Und man möchte sagen, angesichts dieser Explosion der Gnade werden natürlich alle mitmachen. Wer kann da Nein sagen? Aber in Vers 5 klingt schon an, dass das nicht so einfach ist. Das Licht scheint in der Dunkelheit, sagt Johannes, und die Dunkelheit hat es nicht erfasst. Da geht dieses enorme Licht auf, aber es bleibt teilweise finster. Die Dunkelheit hat es nicht erfasst. Das kann man verschiedenartigerweise übersetzen. Man kann hier verstehen, die Dunkelheit hat es nicht ausgelöscht. Manchmal findet ihr das in der Bibel, so übersetzt. Ja? Die Idee, dass es das Licht ergreift und vernichtet. Ja? Aber man kann es auch übersetzen, und das macht auch Sinn. Und bei Johannes haben wir oft die Situation, dass er mehrdeutig ist, und zwar bewusst mehrdeutig. Man kann es auch so verstehen, dass die Dunkelheit das Licht nicht begriffen hat. Dass sie gar nicht wusste, was da passiert. Und ich muss da denken an das Gebet Jesu Christi am Kreuz, wo er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie, es ist ihnen gar nicht bewusst, was da geschieht. Und so ist es eben hier auch. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit hat es nicht erfasst. Und dann plötzlich ist die Rede von einem Menschen. Ein Mensch erschien, gesalbt von Gott, sein Name war Johannes. Und wer im Evangelium weiterliest, weiß, dass das natürlich nicht der Evangelist selber ist, sondern Johannes der Täufer. Und Johannes kam zum Zeugnis. Johannes war sozusagen die letzte Stufe des alten Bundes. Ich habe gesagt, der Herr hat sein Volk vorbereitet, indem er ihm das Gesetz gegeben hat. Und damit nicht genug, er hat ihm auch die Propheten gegeben, die immer wieder gekommen sind und es zurückgerufen haben zum Gesetz. Und der letzte der Propheten, der letzte Mensch des alten Bundes und der größte von allen, das war Johannes der Täufer. Und er kam, um wirklich jetzt das Kommen des Herrn vorzubereiten und Zeugnis abzulegen, ein letztes Mal noch zur Vorbereitung seines Kommens. Johannes legt Zeugnis ab von ihm und hat gerufen, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, hat mich übertroffen, denn er war vor mir. Das macht Sinn. Wir wissen aus dem Evangelium, dass Jesus etwas später als Johannes geboren ist. Die Schwangerschaften haben sich überlagert und Johannes ist etwa 6 Monate vor Jesus geboren. Aber er weiß, weil er ein Prophet ist, dass der, den er da vor sich hat, weit vor ihm war. Gerade so, wie wir es im ersten Vers gesehen haben. Er war schon am Anfang und deshalb war er auch vor Johannes. Und hat ihn natürlich bei weitem übertroffen. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, war im Begriff, in die Welt zu kommen. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt dieses Wort selber. Johannes war da, hat vorbereitet und jetzt kommt das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Dass es jeden Menschen erleuchtet, darf uns hier nicht wundern. Vorhin haben wir gesagt, die Dunkelheit bleibt teilweise, aber es ist so wie die Sonne, die aufgeht und im Prinzip alles mit ihrem Licht erfüllt. Ja. Nur manche wollen eben nicht von diesem Licht und ziehen sich dann zurück in die Spalten und Grotten und Höhlen und Keller dieser Welt. Und Johannes wird uns im Kapitel 3 erklären, warum. Weil nämlich jeder, der ans Licht kommt, in seiner ganzen Hässlichkeit dasteht und sieht, wie schlimm es eigentlich um ihn bestellt ist. Und das wollen wir alle. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit wie die eines einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort ist Fleisch geworden. Es ist einer von uns geworden. Es ist ein Mensch geworden aus Fleisch und Blut. Es handelt sich nicht um ein Konzept, um ein kosmisches Prinzip oder irgend so etwas, sondern ganz konkret ist dieses Wort als Mensch zu uns gekommen und hat unter uns gewohnt. Letzten Sonntag haben wir gehört, dass es hier dieses Wohnen eigentlich, man könnte es übersetzen als Zelten. Es ist ein Begriff, der eigentlich das Stiftszelt, die Bundeslade ins Gedächtnis ruft, wo auch schon Gott sozusagen mitten in seinem Volk gewohnt hat. Und jetzt geht es noch weiter als das. Jetzt kommt er und wird einer von uns und lebt und zeltet unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Was meint er denn? Seine Herrlichkeit, Jesaja sagt uns, dass der Herr nicht besonders schön anzusehen war. Das war nicht seine Herrlichkeit, dass er toll ausgesehen hat. Aber seine Herrlichkeit, sagt uns Johannes, hat sich in seinen Wundern kundgetan. Wenn ihr den Bericht von der Hochzeit von Kana lest, werdet ihr sehen, dass das ein erstes Zeichen seiner Herrlichkeit war. Und alle seine Wunder, seine Zeichen zeigen seine Herrlichkeit. Aber die eigentliche Herrlichkeit des Herrn wird woanders erkennbar, nämlich am Kreuz. Und kurz bevor er gestorben ist, hat Jesus gebetet, Vater, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Die eigentliche Herrlichkeit des Herrn erscheint in seiner anscheinenden Niedrigkeit, voller Gnade und Wahrheit. Das ist wirklich etwas, was dieses Wort gebracht hat. Die Gnade in großer Fülle, aber nie auf Kosten der Wahrheit. Diese Gnade ist nicht eine, die alles verdeckt, sondern eine Gnade, die die Dinge sieht, wie sie sind und dennoch ihre Gnade schenkt. Und damit kommen wir jetzt in den Kern unseres Textes. Das Wort war in der Welt und die Welt ist durch es geworden und die Welt hat es nicht erkannt. Er kam in das Seine. Es kam, hängt davon ab, das Wort oder er, wir wissen, es ist Jesus Christus. Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier kann man natürlich denken an das Volk Israel. Das jüdische Volk, das den Herrn als solchen abgestoßen hat, nicht aufgenommen hat. Aber die Geschichte hört hier Gott sei Dank nicht auf, denn wir lesen dann, denen aber, die es aufnahmen. Das heißt, es gab auch welche, die es aufnahmen. Denen aber, die es aufnahmen, gab es die Macht, Kinder Gottes zu werden. Also denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut oder aus dem Willen des Fleisches oder aus dem Willen eines Mannes geboren sind, sondern aus Gott. Das Evangelium, ich glaube, man kann es sehen als einen Ruf des Johannes, einen Ruf, der sagt, um Gottes Willen, nehmt ihn auf. Um Gottes Willen, nehmt ihn auf. Und das könnte ich sagen, ja, aber wie sollen wir das machen? Er ist nicht da. Ja? Und dann sagt uns auch Johannes, was er damit meint. Dass die, die ihn aufnehmen, sind die, die an seinen Namen glauben. Die ihm vertrauen. Die ihm ihr Leben anvertrauen. Die ihm zutiefst vertrauen und an ihn glauben. Und dann sagt Johannes etwas Interessantes. Die, die glauben, sagt er uns, das sind die, die aus Gott geboren sind. Das ist einmal. Wie kann das sein? Zuerst sagt er uns, glaubt, und dann sagt er aber, die glauben, das sind die aus Gott geboren sind. Aber habe ich einen Einfluss darauf, ob ich aus Gott geboren bin? Da sagt er gerade, nein! Das ist nicht etwas, was man von seinen Eltern bekommt. Nicht aus dem Blut. Das ist nicht etwas, was man erzwingen kann, weil ich jetzt so will. Nicht aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott. Das ist etwas, was in Gott ist. Und nur in Gott. Und das können wir nicht erzwingen. Er sagt es ja, schwarz auf weiß. Und dennoch sagt er uns, glaubt. Wie kann das sein? Und da sehen wir etwas, was wir oft in der Schrift haben. Und viele Leute haben sich darüber den Kopf zerbrochen, wie denn das sein kann. Und einer der größten Denker von denen war der heilige Augustin. Und Augustin hat das wirklich auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das hat er wirklich gut ausgesprochen. Er hat gesagt, Gott gibt, was er verlangt. Gott gibt, was er verlangt. Er sagt, glaubt. Aber wenn ihr glauben könnt, dann tut das, weil er euch diese Gnade geschenkt hat. Weil ihr aus Gott geboren seid. Und dennoch sagt er, glaubt. Ich möchte das vergleichen mit einem Vogel im Nest, der jetzt Flügel wirft. Und dann kommt dieser Ruf der Luft irgendwann zu diesem Vogel. Und es heißt, flieg. Nur natürlich, der Vogel kann nicht fliegen, wenn er keine Flügel hat, aber die Flügel hat ihm daher wachsen lassen. Und wenn dieser Ruf kommt, was er dann tun muss, ist die Flügel ausstrecken und losfliegen. Und genauso ist es auch so. Wenn dieser Ruf zum Glauben kommt, ihr könnt nicht glauben, wenn es euch der Herr nicht geschenkt hat. Aber er hat es euch geschenkt, wenn er euch ruft, und zwar so, dass ihr spürt. Und da frage ich euch, wenn ihr so einen Text liest, wie den heutigen, spürt ihr da was? Wenn ihr hört, dass dieses Licht in die Welt gekommen ist, um seine Gnade auszugießen über die Welt, sagt euch das etwas? Oder lässt euch kalt? Wenn ihr hört, dass manche ihn nicht aufgenommen haben, seid ihr verzweifelt über, wie man so etwas nur tun kann? Spürt ihr diese Spannung? Merkt ihr, dass das etwas ist, was euch etwas zu sagen hat? Wenn es so ist, dann würde ich meinen, hat der Herr euch schon die Flügel gegeben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann müsst ihr sie noch mehr ausstrecken und losfliegen. Und denen, die das tun, sagt unser Text, denen, die das tun, gibt er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Die Macht, das ist eine ganz neue Ebene, zu der wir den Zugang erhalten. Kinder Gottes. Und wenn ihr Kinder Gottes seid, meine lieben Freunde, wenn ihr Kinder Gottes seid, was soll euch dann noch passieren? Ich meine, es kann euch viel passieren im Leben. Es können noch dunkle Stunden kommen. Es kann noch Leid geben und Schmerz. Es kann noch Krankheit geben und Tod. Aber letzten Endes kann euch nichts mehr passieren, weil ihr einen solchen Vater habt. Und dieser Vater lässt seine Kinder nicht im Stich. Ich möchte zum Abschluss noch einmal diesen Kerntext lesen. Das Wort war in der Welt und die Welt ist durch es geworden und die Welt hat es nicht erkannt. Es kam in das Seine, aber die Seinen nahmen es nicht auf. Denen aber, die es aufnahmen, gab es die Macht, Kinder Gottes zu werden. Also denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut oder aus dem Willen des Fleisches oder aus dem Willen eines Mannes geboren sind, sondern aus Gott.